Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein heutiger Gast ist David Wortmann von DWR Eco. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Klimaschutz, Energiewende und der Frage, wie aus politischen Rahmenbedingungen tragfähige Geschäftsmodelle entstehen können, mit einem klaren Fokus auf Marktskalierung und die langen Linien der Transformation. In dieser Folge sprechen wir über die aktuelle Energie- und Klimapolitik unter der Regierung Merz und Reiche, über das, was erreicht wurde und darüber, wie klimafreundliche Technologien schneller in den Markt kommen und dort wirklich skalieren können. Das Thema der heutigen Folge ist also Energiewende zwischen politischer Realität und wirtschaftlicher Skalierung. Hallo David, schön, dass du heute mit dabei bist.
Grüß dich, hallo, hallo.
Ja, wir hatten ja im Vorgespräch schon ganz kurz gesprochen, dass ich kann es auch hier nochmal kurz demaskieren, dass tatsächlich viele unserer Gäste in den letzten Wochen auch aus dem Ökosystem bei dir gekommen sind, dass die zum Teil bei dir beraten, begleitet werden. Magst du mal beschreiben, was ihr bei DWR Eco macht und wie du überhaupt in diese Rolle gekommen bist, dass du bei DWR Eco mit so vielen spannenden Unternehmen zusammenarbeiten darfst?
Ja, also DWR Eco ist eigentlich im Kern eine Strategieberatung und wir beschäftigen uns ja ausschließlich mit dem Themenfeld Cleantech. Cleantech kann man natürlich jetzt relativ weit auch definieren, das tun wir auch relativ weit. Letztendlich sind es für uns Technologien, die ja uns als Gesellschaft weiter voranbringen, natürlich immer vor der Voraussetzung, dass sie möglichst sauber sind, also im Sinne von mithelfen, die Dekarbonisierung voranzutreiben. Sonst natürlich auch nicht große Umwelteinflüsse mit sich bringen, zumindest jetzt keine negativen. Das lässt sich natürlich im Einzelfall nicht mal ganz ausschließen, weil jede Technologie, jedes Geschäftsmodell hat gewissermaßen auch einen Einfluss. Aber uns ist es wichtig, Unternehmen zu begleiten in ihrer Skalierung und bei ihren Markteinführungen von Technologien, die uns wirklich auch als Gesellschaft weiter voranbringen können. Und das sind zum Beispiel Energiethemen, das sind Mobilitätsthemen, das sind Kreislaufwirtschaftsthemen. Wir beschäftigen uns inzwischen aber auch zum Beispiel stark mit dem Thema Space Tech. Also hier gibt es dann doch ein relativ weites Portfolio. Und was wir dort im Kern machen, ist als Strategieberatung, dass wir mithelfen, unseren Mandanten zu verstehen, wie das gesamte politische Umfeld funktioniert. Denn viele dieser Märkte sind auch sehr reguliert. Wir helfen unseren Unternehmen, ja, kommunikativ stattzufinden, also Kommunikation. Und wir helfen ihnen, in den Markt hineinzukommen, also helfen bei der Marktstrategie, bei der Markterarbeitung. Und das sind vor allen Dingen Unternehmen, die im B2B-Umfeld tätig sind.
Okay. Und die brauchen eine Mindestgröße, um bei euch sinnvoll anzudocken, Mindestumsatz, Mindest, keine Ahnung, Tragfähigkeit oder sagst du, sobald der Businessplan geschrieben ist, kann es losgehen?
Ja, wir sind ja jetzt nicht Non-for-Profit, sondern wir sind ja For-Profit. Das heißt, letztendlich regelt das so ein bisschen der Markt. Also sobald dann auch ein entsprechendes Budget mitgebracht wird, dann ist es natürlich manchmal so bei Startups, die bringen dann vielleicht noch keinen eigenen Umsatz mit oder sehr wenig, sind aber sehr gut finanziert, weil natürlich da die Hoffnung drin ist, dass diese Technologie auch gut skalieren kann. Dementsprechend haben Wagniskapitalgeber oder Business Angels da ja schon eine Verifizierung des Geschäftsmodells vorgenommen und da helfen wir dann beim Wachstum. Andere natürlich, die bringen ihr Budget dadurch mit, dass sie natürlich schon aus der laufenden Liquidität heraus uns auch mitbezahlen können, weil sie einfach Umsatz haben, Gewinne haben. Und das sind dann meistens Unternehmen, die dann schon ein bisschen etablierter sind.
Okay, cool. Und was hat dich jetzt hingetrieben? Ich hake da nochmal nach. Was hast du ursprünglich mal studiert,
Ja.
gelernt? Oder gab es da irgendwo einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich da irgendwas für den Planeten tun? Oder wie kam es dazu?
Ach, das hat sich eigentlich ziemlich organisch ergeben, wie so vieles in meinem Leben. Also immer so strategisch organisch. Ich hatte schon auch während des Studiums, wahrscheinlich auch schon während der Schulzeit, sehr stark so dieser Nexus interessiert zwischen Wirtschaft, Umwelt, natürlich auch den sozialen Themen. Dann ist man sehr schnell bei dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung. Das war ja so in den 90ern, als ich ja noch zur Schule gegangen bin und Ende der 90er, als dann ich schon im Studium war. Nachhaltige Entwicklung war ja so, das ist eigentlich dieser große Begriff, der geprägt worden ist, dem versucht worden ist zu sagen, eine nachhaltige Entwicklung findet dann statt, wenn wir im Prinzip wirklich versuchen, die Umwelt intakt zu halten, die planetarischen Grenzen zu respektieren, natürlich auch alles sozialgerecht stattfindet, aber eben dann auch durch die Wirtschaft auch funktionieren können, dass wir auch durch Wirtschaft auch zu Wohlstand kommen können. Also im Prinzip dieses Dreieck Wirtschaft, Soziales, Umwelt. Und mich hat immer so ein bisschen irritiert, wenn da so nur rein die ökologische Agenda gefahren worden ist und nur rein die soziale Agenda oder nur rein die wirtschaftliche Agenda. Deswegen habe ich mich eigentlich mal sehr dort wiedergefunden, diesen Begriff. Der ist nicht mehr ganz so en vogue, nachhaltige Entwicklung, aber dennoch immer noch sehr prägend, wie ich finde, vor allen Dingen auch für mich. Naja, und so bin ich halt dann im Studium, dann habe ich mich mit diesen Themen beschäftigt, habe mich da auch studentisch damals, auch studentisch, ja, im Rahmen eines Vereins, den wir gegründet haben, sehr stark engagiert. Später habe ich dann im Deutschen Bundestag einige Jahre gearbeitet und dort an Gesetzgebung mitgewirkt, zum Beispiel an dem Erneuerbaren Energiengesetz, was damals entstanden ist. Und später bin ich in die Wirtschaft gegangen, habe für die Bundesregierung gearbeitet und dann 2012 herum habe ich dann DWECO gegründet. Das war letztendlich sozusagen so die Konsequenz aus all den vorherigen Erfahrungen, die ich gesammelt hatte, politisch, kommunikativ, aber eben auch aus einer Investitionsberatungsperspektive raus, denn ich habe auch eine Zeit lang Investitionsberatung gemacht.
Okay, aber das passt ja wunderbar tatsächlich zusammen. Also wie Steve Jobs mal beschrieben hat, du hast diese Punkte verbunden einfach, die du da hattest und dann hast du daraus was entstehen lassen.
Genau, ich habe sie einfach, genau, das passte eigentlich sehr, sehr gut. Deswegen meine ich vorhin auch so ein bisschen, dass sich organisch entwickelt, weil ich da natürlich immer sehr stark interessensgeleitet war, also im Sinne von meinen eigenen Interessen auch versucht, Rechnung zu tragen, aus also das, was mich interessiert hat. Daraus sind dann letztendlich dann auch Mandate dann geworden. Daraus hat sich dann DWECO auch entwickelt. Aber über DWECO hinaus, vielleicht kommen wir auch nachher nochmal kurz darauf zu sprechen, bin ich ja auch sonst auch darüber hinaus auch noch engagiert, unternehmerisch als auch sonst. Und das ist sozusagen so ein kleiner roter Faden für mich. Und aber die Themen sind mehr oder weniger gleich geblieben, wenn man so möchte. Transformation, Nachhaltigkeit, Energie, und so. Die Überschriften haben sich sicherlich über die Jahrzehnte, kann man inzwischen ja sagen, dann auch dann verändert. Aber insgesamt sind das ja Themen, die uns ja alle beschäftigen und wahrscheinlich auch noch viele, viele Jahre in der Zukunft.
Okay. Wann warst du bei der EEG, ich sag mal, Erstellung dabei? War das schon direkt zum Start 2000? Nee, da warst du noch im Studium, oder? Das war dann erst später oder zur ersten Novelle oder sowas bist du dazu gestoßen? Oder wann war das?
Ja, ich hab während des Studiums habe ich eigentlich schon angefangen, damals bei dem Bundestagsabgeordneten Hans-Josef Hell. Der war für die Grünen derjenige, der das EEG mehr oder weniger in der Grünen-Fraktion mit vorangetrieben hat. Ich war dann später dann auch noch bei dem Abgeordneten Hermann Scheer von der SPD-Fraktion tätig. Beide gelten ja sozusagen auch ein bisschen antiquierter Begriff, wie ich finde, aber so als Väter des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. Die haben dann mit ihren Teams, und dort war ich dann auch jeweils dann mit dabei, dann das EEG dann in den jeweiligen Fraktionen vorangebracht. Das war ja damals in der rot-grünen Regierung unter Schröder. Das war eine rot-grüne Koalition. Und ich habe dann 2003 herum mein Studium beendet. Also ich war quasi schon nicht ganz zu Beginn der Regierungszeit Schröder dabei, aber so ab 2002 herum war ich dann auch mit dabei. Und das waren dann so die Zeiten, wo dann auch dann das EEG und das sogenannte Vorschaltgesetz, vielleicht für diejenigen, die das noch kennen. Die Photovoltaik war ja ganz am Anfang noch gar nicht im EEG mit inbegriffen. Das war ja vor allem für die Windenergie geschrieben. Und dann gab es ein PV-Vorschaltgesetz, an dem ich dann auch dann noch kurzfristig mitwirken durfte. Und das ist dann tatsächlich dann, ich glaube, 2003 dann verabschiedet worden. Und daraus haben sich dann die ganzen Novellierungen später ja auch noch ergeben. Ich habe allerdings mich dann auch sehr stark auf das Thema internationale Energiewende dann konzentriert und durfte dann bei der Mitgründung der Internationalen Erneuerbaren Energienagentur IRENA dann auch mitwirken.
Okay. Und war es tatsächlich so, dass viele andere Länder das EEG kopiert haben? Das habe ich auch immer wieder wahrgenommen, dass im Grunde diese Stromeinspeisevergütung, dieses Modell, gerade zu Beginn natürlich besser funktioniert hat, in meiner Wahrnehmung, als ein Quotenmodell oder irgendwie andere Modelle, die ja auch diskutiert worden sind.
Ja, also es ist eigentlich ganz interessant. Ich habe nicht mehr genau die Zahl im Kopf. Das hat sich natürlich auch über die Zeit dann auch dann weiterentwickelt. Mal wurde es besser, mal schlechter kopiert, das EEG. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die erneuerbaren Energien, die ja als Technik ja auch schon also zu Beginn und Mitte des 20. Jahrhunderts, ja, wenn man sich auch an die Photovoltaikentwicklung in den USA 1950 und so weiter erinnert, die Technik war ja grundsätzlich schon da gewesen, aber es gab ja nie diesen Marktanreiz. Es wurde ja immer so mit Forschung und Entwicklungsgeldern ja finanziert. Und deswegen wurde viel Geld in die Labore, in die Universitäten gesteckt, aber dieser Markt ist nicht so richtig entstanden. Und das Erneuerbare-Energien-Gesetz war tatsächlich einer der ersten überhaupt weltweit, die es geschafft haben, so eine Art Marktanreiz zu schaffen. Das lief ja über diese feste Einspeisevergütung, die im Grundsatz ja heute ja auch noch vorhanden ist für gewisse Anlagengrößen. Und dadurch ist dann wirklich dann dieser Boom entstanden. Und die Grundsatzidee war eigentlich total simpel, dass man im Prinzip durch Marktanreiz eine Sicherheit schafft, für Produzenten zu produzieren. Und diese Sicherheit hat sich auf Investoren ausgestrahlt, die haben investiert. Damit gab es sozusagen dann auch eine Sichtbarkeit im Markt und dadurch sind die Fabriken dann entstanden und die Stückkosten sind gesunken und durch Senkung der Stückkosten konnten dann auch über die Zeit hinweg dann auch die Einspeisevergütung auch verringert werden. Also insofern, ja, durch Skalierungseffekte sind dann die EEG-Tarife gesunken und damit auch insgesamt die Industrie angeschoben worden. Und das haben sich dann viele Länder angeschaut. Und wir sind damals sogar von Arnold Schwarzenegger nach Kalifornien eingeladen worden. Ich glaube, das war 2004 oder sowas herum, 2005 vielleicht, um dort zu erklären, wie wir das in Deutschland gemacht haben. Da wurde er ja gerade Gouverneur.
Aha, cool. Aber es gab ja auch, ich habe Hans-Josef Fell im Januar getroffen in Lübeck, beim Super, wie heißt das Ding jetzt gerade, nicht mehr Stadtwerk Impact, der Super Impact, da heißt das Ding, glaube ich. Und da hat er erzählt, dass er ja tatsächlich in Passau, da wo du, glaube ich, auch studiert hast, ja auch so ein Vorgängermodell hatte. Das war
Ja,
nicht
das
der
war in
Stromeinspeise.
Hammelburg.
Ach, das war in
Das
Hammelburg, das war gar nicht in Passau, okay.
war in Hammelburg. Also sein Wahlkreis liegt dort in der Gegend, also in Hammelburg. Und dort hatte damals, glaube ich, Stadtverordneter oder so etwas. Er war ja früher Lehrer gewesen, hat er dann das wirklich auf regionaler, auf lokaler Ebene eingeführt. Es gab parallele Entwicklungen auch in Deutschland. Die Stadt Bonn hat das zum Beispiel später auch nochmal gemacht. Also da gab es
Aha.
in Aachen, war da auch relativ weit vorne. Also es gab sozusagen auch schon Vorgängermodelle dieser, ja, dieses Grundsatzes fixe Einspeisevergütung. Aber eben auf regionaler Ebene. Das haben die Kommunen gemacht und das hat dann Hans-Josef Fell gemeinsam mit Hermann Scheer und im Übrigen auch mit Unterstützung der CDU aus den Bundesländern heraus, denn es musste ja über den Bundesrat auch noch mit verabschiedet werden, haben die das dann sozusagen dann auf die Bundesebene dann gehoben und dadurch ging dann dieser Siegeszug sozusagen los.
Ja, und das hat sich ja tatsächlich, wie ich glaube, sinnvollerweise angepasst. Ab 2017 gab es ja die ersten Ausschreibungen. Das heißt, da haben wir ja gemerkt, okay, das mit der reinen Einspeisevergütung findet Grenzen. Und jetzt merken wir es natürlich schon auch intensiv, das ist auch deine Wahrnehmung, oder? Dass wir gerade an den, ich sag mal, lastschwächeren Sonntagen, wo wir dann irgendwie schon sehr viel Sonne haben, natürlich jetzt damit mittlerweile zu kämpfen haben, dass viele noch diese fixe Einspeisevergütung haben. Wo glaubst du? Du, weil ich meine, und da kommen wir fast zur gegenwärtigen Politik, darf da der Trend hingehen?
Also es ist ja total legitim, dass sich Politik auch anpasst. Also wir haben ja damals sozusagen so eine Art Politikdiffusion gesehen. Also wir haben ja immer sozusagen von einer Technikdiffusion gesprochen. Ja, das iPhone wurde erfunden, das war so klasse, das hat sich irgendwie durchgesetzt, das diffundierte global und es war dann auf einmal überall präsent. Und so kann das ja auch mit Politikinstrumenten der Fall sein. Und so war das mit dem EEG, aber es ist natürlich klar, dass das EEG auch immer wieder angepasst werden muss. Also es gab, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele zahllose Novellen und das ursprüngliche Gesetz hatte, ich glaube, nicht mehr als 20, 30 Seiten gehabt und inzwischen sind das ja also weit über 100. Das muss natürlich angepasst werden. Die Technologie entwickelt sich weiter, der Strommarkt entwickelt sich weiter, insgesamt natürlich die Verschiebung vom Stromsektor in die anderen Sektoren hinein. Insofern braucht natürlich jede Zeit auch ihre Antworten. Und da gab es jetzt nicht nur 2017 Anpassungen. Die Ausschreibungsmodelle sind damals dann eingeführt worden. Du hast es ja gerade angesprochen, vor allem erstmal für große Anlagen, weil man dann gesagt hat, okay, lass uns das Prinzip einfach mal umdrehen. Wir sagen jetzt, wir begrenzen sozusagen die Menge. Das war dann auch dann die Kritik. Aber durch die Begrenzung der Menge, nämlich eine Ausschreibungsmenge pro Jahr für Photovoltaikanlagen und dann auch für Windkraftanlagen, lassen wir den Markt einfach mal entscheiden, wie günstig denn dann die Projektierer und späteren Anlagenbetreiber dann auch dann mitbieten können. So, und dadurch ist sozusagen dann ein anderer Preisfindungsmechanismus entstanden, der hat dann jetzt nicht in der Politik stattgefunden. Das war nämlich die Kritik auch immer beim EEG. Wie kann das sein, dass so ein paar Abgeordnete einfach so einen Tarif festlegen, sondern hier hat das der Markt gemacht, ja.
War das wirklich
Aber
so? dass die Abgeordneten das gemacht haben, weil ich war ja damals am ZSW noch, 2006 bis 2008 so die Ecke, und da habe ich, also unter anderem mit den Kollegen, ganz viele Sachen gerechnet, wie viel Förderung brauchen zweiachsig nachgeführte PV-Anlagen, wie viel einachsig nachgeführte, wie viele, wenn sie Freifläche sind, wie viele auf dem Dach. Da gab es immer Empfehlungen. Am Ende haben wir uns dann schon immer gewundert. Manchmal wurden Empfehlungen gefolgt und manchmal kam was anderes bei
Ja.
raus. Hattest du da Einblicke, wie das am Ende dann irgendwie entschieden wurde? Aber ich glaube schon, manchmal wurde es dann doch irgendwie in der Nachtaktion nochmal irgendwie angepasst und gesagt, nee, komm, das muss jetzt hier irgendwie runter oder das muss ein Ticken hoch, damit das was wird.
Ja, genau. Also natürlich waren die Institute, die Wissenschaftler, natürlich auch dann Unternehmer aus der Praxis heraus richtig, richtig hilfreiche Stichwortgeber, weil ZSW kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Ihr hattet damals ja auch das Fraunhofer Institut und andere haben ja wirklich dann auch sehr gute Berechnungen auch geliefert. Aber klar, am Ende des Tages muss es natürlich die Politik entscheiden. Ja, und die Politik heißt natürlich, es findet im Ausschuss statt und im Ausschuss sind dann die Regierungsfraktionen. Und dann ist natürlich jetzt nicht immer nur die Wissenschaft, die sich dann dort durchsetzt. Es kann natürlich auch sein, dass vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere Abgeordnete vielleicht dem einen oder anderen Institut mehr zugehört hat. Ja, also es gab ja auch andere, ich glaube, RWTH Aachen oder so, die haben ja dann auch dann, oder RWI war das ja dann immer lange Zeit gewesen, die dann immer gesagt haben, Wochen, es muss noch stärker abgesenkt werden. Also war schon immer so ein Prinzip, so eine Art Gutachtenschlacht, die da irgendwie stattgefunden hat. Und dann am Ende war es natürlich dann auch irgendwie eine politische Entscheidung. Ich kann zumindest anekdotisch hinzufügen, dass dieser erste Einspeisetarif, der war ja damals noch zu Pfennig- und D-Mark-Zeiten, dort, der wurde so festgelegt, dass gesagt wurde, okay, die Kilowattstunde muss zumindest symbolisch günstiger sein als ein Liter Milch. So, und ein Liter Milch hat damals, glaube ich, noch eine Mark gekostet oder so etwas. Und deswegen hat man dann die erste Einspeisevergütung dann auf 99 Pfennig festgelegt. Das hat sich natürlich dann später verändert. Aber das war schon ein sehr symbolischer Preis. Eher, wo dann noch nicht so ganz klar war, ist das jetzt kostendeckend? Denn das war ja die Idee. Es musste mindestens kostendeckend sein. Plus natürlich ein Delta obendrauf, um dann entsprechende Gewinne auch zu ermöglichen.
Ja, aber es war auch deine Wahrnehmung, dass es da durchaus Phasen gab, wo es deutlich kostendeckend war und dann natürlich ab 2013 zum Beispiel Phasen gab, wo es deutlich nicht mehr kostendeckend war. Das ist auch deine
Absolut.
Wahrnehmung gewesen, natürlich, oder?
Ja, absolut. Und das sind sicherlich auch so ein bisschen die durchaus auch in Teilen berechtigte Kritik auch an dem Instrument, denn irgendwann gab es natürlich auch diesen weltweiten Boom. Und wir haben ja zu Beginn der 2000er immer wieder auf andere Weltregionen geguckt und gesagt, das kann doch nicht sein, dass nur Deutschland das Klima rettet. Und was ist denn mit China? Was ist mit den USA? Und so auf einmal tauchte China auf und die haben dann nämlich dann sehr stark das Thema dann auch erkannt und haben ihren 5-Jahresplänen dann auch dann ihre Ausbaupläne mit reingeschrieben, zum Beispiel Solarenergie. Und das führte dann bei denen zu einem unglaublich starken Produktionsboom. So, das heißt, die chinesischen Anbieter hatten auf einmal einerseits die Subventionierung ihres Angebots, nämlich durch günstige Arbeitskräfte, durch günstige Standorte, Stromkosten, Zulagen und so weiter und so fort, günstige Kredite. Das heißt, sie haben ihre Produktionskosten nochmal subventioniert bekommen. Aber durch den Export nach Deutschland, gab es dann nochmal eine Subventionierung sozusagen auch der Nachfrage. Das hat dann wirklich dann zu wirklich weltweiten Verwerfungen eigentlich dann auch dann geführt, zu sehr starken Mitnahmeeffekten. Und wie das halt leider der Fall ist, ist die Wirtschaft dann manchmal ein bisschen wendiger, als die Politik. Und die Politik braucht ja mal wieder ein Jahr oder zwei oder bis zur nächsten Wahl, um irgendwas anzupassen. Und das führt natürlich so ein bisschen zu so einer Asymmetrie dann auch der Anpassungsfähigkeit vom Politikinstrument zum Markt. Und gut, das sehen wir auch heute in anderen Themenbereichen, aber das ist sozusagen dann der Effekt gewesen. Also da muss man mal sehr schnell nachsteuern dann, ne?
Ja, das stimmt. Ich hatte gerade noch eine Geschichte von gestern im Kopf. Ich habe in Energy Economics auch ein paar indische Studis mit dabei. Und der eine ist stark in der Windkraft verheimatet und hat genau das Gleiche für die Windkraft für Indien berichtet für die letzten, ich sag mal, 12, 15 Jahre oder sowas, dass sie genau auch da das Vorgehen hatten, dass sie im Grunde viele inländische Unternehmen aufgebaut haben, sie dadurch natürlich viel günstiger produzieren konnten. Ich glaube, Indien hat auch was exportiert, hat aber unfassbar einen Windkraftboom deswegen gehabt, weil sie halt selber angefangen haben, das herzustellen, so ähnlich wie China das für sich ja auch erkannt hat. Die hätten ja auch die deutschen Module importieren können, aber das war wahrscheinlich für die völlig unwirtschaftlich. Und dann haben sie sich überlegt, okay, das muss billiger gehen und dann haben sie den Spieß umgedreht. Genau richtig. Du hast vorhin erwähnt, und das ist bei mir noch im Kopf, dass du ja, also ihr macht Cleantech, ja, aber das irgendwas hattest du mit dem Weltraum erzählt. Was hat das auf sich? Welche Space-Tech-Sachen habt ihr da am Laufen? Das ist jetzt ein harter Bruch im Gespräch, weiß ich auch, aber ich habe immer noch diesen Knoten im Kopf, den ich nochmal einmal auflösen muss, weil das hat wahrscheinlich jetzt weniger mit Thema Energie als mit Sicherheit oder Daten oder mit was hat das zu tun?
Ja, also SpaceTech ist deswegen hochinteressant, weil wir durch die inzwischen ja immer weiter sinkenden Launching-Kosten Möglichkeiten haben, noch günstiger Satelliten auch ins All zu schicken, den sogenannten LEO, den ja, Low Earth Orbit. Und Satelliten sind total wichtig für uns, für die Klimaforschung zum Beispiel. Also die IPCC-Berichte vom Weltklimarat, die stützen natürlich sehr, sehr stark auf Daten, die aus dem All ja, als Observation sozusagen zur Erde dann aufgenommen werden, verarbeitet werden. Galileo, Copernicus, man kennt diese Programme der Europäischen Kommission, das sind alles Satellitenprogramme, die uns wirklich helfen, Geodaten aufzunehmen. So, das alles für die Klimaforschung sehr, sehr interessant und sehr wichtig, aber andererseits auch zur Aufklärung zum Beispiel von Waldbränden oder von der Entwicklung von Wüstenbildung oder auch ja, Ölverschmutzungen. Also man kann inzwischen sehr gut beobachten aus dem All heraus, wer wo welche auf den Ozeanen, den großen Ozeanen, welche Ölspuren hinterlässt oder Umweltverschmutzungen verursacht. Das sind alles wichtige Daten. Bis hin natürlich auch zur Energieversorgung, wo natürlich dann auch satellitengestützte Wetterdaten uns auch helfen, auch nochmal genauer vorherzusagen, wie wir am besten denn ja, erneuerbare Energien einsetzen können. Aber auch satellitengestützte Aufklärung zu Gasleckagen oder Methanleckagen entlang der Pipelines,
Das kann man
die ja zu großen, das kannst du
von
aus
da
dem
ganz
All,
oben geht das,
ja,
weil ich hätte gedacht, ich habe
genau.
gerade ein anderes Podcast-Interview geführt, wo mit Drohnen diese Gasleitung abgeflogen werden
Genau.
und die dann im Grunde das versuchen zu detektieren. Wie kann man das denn aus dem All machen? Also das finde ich ja
Genau.
schon krass.
Also diese Daten ergänzen sich natürlich auch. Also aus dem All heraus ist ein bisschen grobkörniger, aber natürlich auch nicht weniger aufschlussreich. Mit Drohnen kannst du natürlich sehr viel näher auch an den Gaspipelines und auch an den Netzen entlang fliegen, zum Beispiel auch um Sabotagen noch aufzudecken. Das geht jetzt schon wieder eher so in diesen Defense-Bereich hinein, aber auch im Umweltbereich ist das sehr wichtig. Aber Drohnen haben natürlich auch gewissermaßen auch ihre Begrenzungen, denn sie werden einige hundert Kilometer autonom auch fliegen können. Dann kann man sie natürlich auch zwischenladen, und dann können sie auch autonom weiterfliegen. Also da gibt es jetzt zum Beispiel, ich glaube, du hast auch die Firma Beagle ja auch angesprochen, die das wirklich sehr, sehr gut machen. Aber die Begrenzung ist natürlich auch aktuell noch da. Zumindest können sie jetzt auch nicht in urbanen Gebieten fliegen.
Das stimmt.
Und über lange, lange Strecken hinweg ist es genau, können diese Daten auch gut gestützt und auch ergänzt werden zu sogenannten Airborne Daten, die dann, also am Ende ergibt sich da so ein Gesamtbild dann auch, ja. Aber
Okay.
dafür zum Thema SpaceTech zurück, ist es total wichtig. Aber auch wir haben jetzt auch über die letzten 2 bis 3 Jahrzehnte auf der ISS gesehen, dass viele neue Technologien auch ausprobiert worden sind, um unsere Materialien effizienter zu machen, um Lebensräume in geschlossenen Kreisläufen auch herstellen zu können. Das sind alles Technologien und technologische Prozesse, die in ja sehr begrenzten, am Ende ja auch sehr feindlichen Umgebungen, wie das im All ja auch der Fall ist, dann auch ausprobiert werden können. Das ist insofern spielt ja auch SpaceTech eine große Rolle. SpaceTech ist also nicht nur und wirklich zum allergeringsten Teil der sogenannte Tourismus, der natürlich also total berechtigt dann auch kritisiert wird. Energieerzeugung zum Beispiel kann auch in Zukunft eine Rolle spielen. Auch hier gibt es durchaus nachvollziehbare, plausible Konzepte, zum Beispiel Sonnenenergie im All zu produzieren und sie dann auf der Erde zu nutzen.
Wie kriegt man sie runter?
So,
Also
ja.
man kann ja kein Kabel runterhängen lassen, oder? Oder wie?
Durch Laser. Durch
Durch
Laser, ja.
Laser. Ah, okay.
Genau. Und man hat, genau, und jetzt natürlich auch durch die ganzen Rechenzentrum, Entwicklung, da kann man natürlich jetzt auch, ne, da gibt es jetzt auch, kann man gern drüber streiten, brauchen wir, wollen wir diese ganze KI-Entwicklung, die Digitalisierung. Aber zumindest ist es festzuhalten, dass riesengroße Rechenzentren erforderlich sind, Rechenkapazitäten. Und eines der Versprechen, warum jetzt SpaceX zum Beispiel mit diesem riesengroßen Börsengang ja gerade viel für News auch sorgt, ist, dass sie mit eben mit einkalkuliert haben, dass sie Rechenkapazitäten im All bauen werden und die werden dann auch und sollen vor Ort dann auch mit Solarenergie dann auch versorgt werden.
Okay, krass. Habe ich das eigentlich aus dem Physikunterricht richtig in Erinnerung, dass die geostationären Satelliten alle auf einer Höhe und gar nicht so hoch, was waren das, 50, 500 Kilometer oder sowas, unterwegs sind? Weil ich frage mich dann, kollidiert da auch mal was oder ist das kein Thema, weil das im Grunde sich so verteilt, dass das, keine Ahnung, alle 10 Jahre einmal passiert?
Ja, in der Tat. Also das geht dann auch so in unser Dienstleistungsbereich Politikberatung ein bisschen rein, denn die gerade die geostationären Satelliten, da ist der Raum begrenzt. Die können natürlich schon auf unterschiedlicher Höhe auch liegen. Trotzdem ist dieser Raum begrenzt, weil das sind ja stationäre Orte. Das regelt dann zum Beispiel eine EU-Direktive zur Regelung des Weltraums, ja. Die NASA hatte auch entsprechende Anfordernisse. Genehmigungen müssen dann auch vorher dann erst eingeholt werden, bevor dann die Satelliten ins All geschossen werden. Also der ist auch noch wirklich Regelungsbedarf auch da, damit diese Kollision auch wirklich nicht stattfindet. Bis hin natürlich auch Regelungsbedarf, nach welchen Umständen auch Satelliten auch wieder zurück in die Erdoberfläche auch zurückkommen, unter welchen Umständen sie verglühen und so. Dafür gibt es auch inzwischen schon Technologien aber wirklich ein hoher Regelungsbedarf auch. Ja.
Okay, spannend. Und ist es, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, manchmal ist es ja sogar so, dass es gar nicht praktisch die Satelliten selber kollidieren, sondern es über die letzten, keine Ahnung, 40, 50 Jahre so viel Teilchen gibt, die da irgendwie, ich sag mal, weggeschmissen worden sind. Ich hoffe nicht, dass es da im All aussieht wie in den Meeren, dass da das ganze Mikroplastik rumfliegt, aber dass es da wohl teilweise relativ viele Fremdkörper gibt, die eigentlich das Risiko darstellen, dass man gar nicht irgendwie zwei Satelliten aneinander prallen lässt, sondern dass im Grunde irgendwie eine Schraube oder irgendwie ein größeres Teilchen, was da weggeflogen ist, unterwegs ist, dass man irgendwie mal sauber machen muss, ist kein Thema. Also das, oder wie, du hast da wahrscheinlich mehr
Ja, klar.
Erfahrung
Und
mit.
die haben natürlich eine riesengroße Geschwindigkeit. Und damit werden sie wirklich zu, ja, geschossen im All. Und das kann wirklich hochgradig gefährlich werden. Also, je mehr das Weltall genutzt wird, desto mehr wird es natürlich auch zum Risiko, das Ganze. Und auch da natürlich, wie in anderen Politik- und Technologiebereichen auch, da muss man wirklich eine gute Balance auch finden. Die Frage ist, ob das uns als Weltgemeinschaft gelingt, gerade im Weltall natürlich. Das ist natürlich ein Territorium, was jetzt nicht irgendwie durch irgendein Land jetzt bestimmt werden kann, durch irgendwelche physikalischen Grenzen. Aber klar, da müssen wir echt aufpassen, dass wir da den Bogen dann nicht überspannen. Wichtig ist das schon. Also vielleicht noch ein anderes Beispiel, vielleicht noch kurz nachgeschoben. Geodaten sind ja auch notwendig, zum Beispiel für die Mobilität. Also dass wir einfach effizienter Güter und Personen von A nach B bekommen. Wir kennen natürlich diese ganzen Navigationssysteme, aber es geht natürlich auch für die Landwirtschaft, ja. Also, dass man noch effizienter düngt oder vielleicht auch gar nicht düngt und das vielleicht mit dem Wetter besser abstimmt. Also, das sind alles Daten, die können wir im All für die Erde nutzbar machen.
Ja, das stimmt. Ja, lass mal wieder down to earth kommen, sonst ich bin ja noch Landwirt
Ja.
im Heer, da habe ich auch noch sonst 1000 Fragen, die da entstehen könnten an der Stelle. Lass uns mal wieder zum Thema Energiepolitik zurückkommen. Ich habe noch die Frage hier notiert. Manche zweifeln ja gerade, ob das, was Katharina Reiche sich so alles überlegt, immer nur in die richtige Richtung geht. Ich habe mir aber auch die Frage aufgeschrieben, was sind denn eigentlich die Sachen, die in deinen Augen jetzt besser laufen? Weil du hast ja wahrscheinlich dich in den letzten Monaten und Jahren mittlerweile auch intensiv damit beschäftigt. Und ich gehe davon aus, dass ja da nicht, es ist nie alles schwarz oder nie alles weiß, sondern es gibt ja immer Schattierungen. Was ist in deinen Augen jetzt tatsächlich besser, was viele Kritiker vielleicht gar nicht so wahrnehmen können?
Also besser sicherlich noch ein bisschen abzuwarten. Viel ist ja noch gar nicht passiert, um ehrlich zu sein. Es sind ja nur Diskussionen angeschoben worden. Also
Okay.
viele Sachen sind noch gar nicht entschieden worden. Das ist ja auch so mit einer der Kritik, dass jetzt nach über einem Jahr Regierung eigentlich faktisch gesehen noch gar nicht so viel entschieden worden ist. Aber natürlich steht jetzt einiges an. Wenn man das mal so ein bisschen jetzt über die, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre mal rückblickend auch vielleicht in dem Kontext nochmal so ein bisschen einordnet, natürlich sind wir jetzt in einer Situation drin, wir haben einfach gewisse Lock-in-Effekte. Die erneuerbaren Energien sind nicht wegzudiskutieren. Wir haben inzwischen große Energieversorger wie RWE und andere, die stellen sich ähnlichen Forderungen auch entgegen, dass zum Beispiel die Atomenergie wieder eingeführt wird. Das waren damals die großen, großen Lautsprecher, die gesagt haben, die erneuerbaren Energien, die kommen überhaupt gar nicht jetzt über ihre 4% Anteil hinaus. Also ich weiß noch, wie das bei der ersten EEG-Diskussion der Fall war. Also da hat sich doch dramatisch etwas verändert. Da sieht man schon, dass einfach so die Macht des Faktischen sich durchgesetzt hat. Wir haben einen sehr großen Anteil der erneuerbaren Energien. Wir müssten natürlich sehr viel weiter sein, auch um die Klimaschutzziele zu erreichen. Technisch wäre das auch alles möglich und machbar. Also ich glaube, das kann man erstmal so ein bisschen auf der Guthabenseite auch festhalten. Und ich glaube auch, dass man einem Kanzler Merz, einer Katharina Reiche jetzt nicht unterstellen würde, dass sie jetzt für die komplette Rückabwicklung der Energiewende wären und am liebsten jetzt alles wieder so haben wollten, wie es in den 80er, 90er Jahren vielleicht noch der Fall war. Also das ist, glaube ich, schon mal erstmal positiv einfach festzuhalten, dass sich das Klima insgesamt auch verändert hat in Deutschland und damit natürlich dann auch das Klima in der Fraktion. Allerdings, und das ist natürlich schon auf der anderen Seite auch festzuhalten, ist es schon erstaunlich, mit wie wenig Beratungsoffenheit aus dem eigenen Hause heraus oder auch von externen Experten aktuell über die Energiepolitik entschieden wird. Richtig ist es natürlich, dass wir eine Synchronisierung haben müssen. Das ist ja das, was Katharina Reiche auch sagt, zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien einerseits und dem Netzausbau auf der anderen Seite. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass jetzt der Netzausbau, dass der Druck aus dem Netzausbau jetzt rausgenommen wird, indem zum Beispiel den Netzbetreibern dann selber die Gelegenheit gegeben werden sollen, wo sie jetzt ausbauen wollen oder nicht, und dass dann entsprechend vor Ort dann auch dann der Ausbau der erneuerbaren Energien auch dann begrenzt wird. Also das sind natürlich sehr bedenkliche Entwicklungen, die dort stattfinden.
Eine Anmerkung dazu, wäre es da
Ja.
nicht vielleicht auch cleverer zu synchronisieren zwischen dem Energieangebot und der Nachfrage? Das, was wir ja mit den Smart Mietern eigentlich vorhaben, dass wir halt schauen wollen, okay, wie schaffen wir es auch die Nachfrageseite ein Stück weit zu dynamisieren? Klar, bringt es nichts, wenn der Windstrom onshore, Quatsch, offshore produziert wird. Da gibt es halt in der Nordsee relativ wenig Nachfrage. Aber es gibt ja durchaus Regionen, die auch in Bayern im Augenblick unter dieser Redispatch-Regelung liegen, wo ich mir sicher bin, dass auch dort wahrscheinlich durch eine gewisse Lastvariabilität, vielleicht auch die Netze dort entlastet werden könnten.
Absolut. Das ist auch notwendig. Ich glaube, da gibt es auch wenige, die etwas grundsätzlich dagegen sagen. Aber die Steuerung sollte dann doch dann eher über Smart Meter und auf der Seite erneuerbarer Energien sein. Und die Schlussfolgerung sollte nicht sein, dass dann entsprechend weniger ausgebaut wird, beispielsweise. Also Offshore hast du gerade genannt, vielleicht das kurz als Stichwort nochmal kurz aufgegriffen. Da ist dieser Tage ja auch die große Diskussion, ob die Ausschreibung, die damals Total und BP 2022, 2023 gewonnen haben, die haben ja für 13,8 Milliarden oder so etwas sich Flächen gesichert, wollten dort 13 Gigawatt Offshore-Windenergie ausbauen, also mehr als dessen, was heute schon als Offshore-Windenergie, wir haben ungefähr 10 Gigawatt heute schon ausgebaut. Die kommen aber nicht weiter voran, weil die Netze zum Beispiel nicht weiter ausgebaut werden. Und da ist gerade eine Diskussion da, ob sie ihre Flächen wieder zurückgeben, was natürlich sehr fahl wirkt ist, wenn dann Total und BP sich hinstellen und sagen, dass sie möglicherweise auch eine Entschädigung wollen. Das kann natürlich nicht sein, dass dann nochmal drauf gezahlt wird. Nein, die Konsequenz muss eigentlich sein, dass tatsächlich die Netze auch wirklich, wirklich ausgebaut werden. Und da darf dieser Druck nicht rausgenommen werden. Und das ist das, was so ein bisschen gerade passiert, durch die Diskussion, die durch das, die, die durch die, die durch die Ministerin dort angestoßen werden.
Ja, jetzt hast du fast schon die Frage vom Heiko beantwortet, der sich ein Stück weit darüber aufgeregt hat, dass wir ja die Klimaziele in Deutschland gerade nicht so erreichen. Er war ja der Meinung, wir müssten das Tempo erhöhen. Was glaubst du, was könnte tatsächlich von den Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden und die sicherlich in den nächsten Monaten natürlich irgendwo in Gesetzestexte einfließen werden und auch dann zur Abstimmung stehen werden, was könnte tatsächlich uns auf dem Weg zur Dekarbonisierung von den jetzt geplanten Maßnahmen tatsächlich beschleunigen?
Also, dass tatsächlich wirklich die Netze ausgebaut werden, dass die Netzanschlusskapazitäten erweitert werden, dass die vielen, vielen Speicher, die jetzt gerade auf Schlange stehen, um ihre Netzanknüpfungspunkte zu bekommen, dass sie auch angeschlossen werden, dass dort auch wieder mehr Drive reinkommt in die Projektentwicklung, dass die Flächen entsprechend schnell zur Verfügung gestellt werden können, identifiziert werden können, schnell genehmigt werden. Also das haben wir auch in früheren Jahren ja auch schon gesehen, dass da unglaublich viel Kraft und Dynamik im Markt auch drin sind, wenn die Signale auch wirklich entsprechend gesetzt sind. Also das kann halt helfen. Klimaziele sind natürlich immer gut, aber natürlich, wenn wir Klimaziele, die 15, 20 Jahre in der Zukunft liegen, nicht immer treffgenau treffen können, im besten Falle übertreffen wir sie. Aktuell sieht es ja genau eigentlich eher andersherum aus. Also insofern würde ich dem Fragesteller da eher auch zupflichten zu sagen, lasst uns wirklich versuchen, in jedem Moment zu versuchen, so schnell wie möglich auch auszubauen. Denn dieses Abgleichen mit den Zielen und was natürlich jetzt aktuell zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass man sagt, ja, wir müssen ein bisschen, oder in früheren Regierungen ja auch dazu geführt hat, wir müssen so ein bisschen abbremsen, weil wir erreichen ja schon die Ziele. Das ist eine Dynamik, die wir einfach nicht brauchen können. Das erinnert mich so ein bisschen auch an die EEG-Diskussion der Anfangsjahre. Denn letztendlich kann die Politik jetzt nicht so sehr jetzt entscheiden, wie viel ausgebaut wird. Das sollte dem Markt tatsächlich überlassen werden. Und wenn die Marktbedingungen stimmen, dann können wir auch theoretisch die Klimaziele auch ja, übererfüllen. Beziehungsweise auch, das sollten wir in Europa natürlich insgesamt versuchen, dass wir die europäischen Märkte auch schnell weiterentwickeln.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Du betonst ja, dass tatsächlich Technologie und Geschäftsmodelle immer schnell in den Markt kommen. Du hast den Begriff Skalierung auch verwendet. Und schau jetzt gerne mal auch nicht nur in den Energiebranchebereich, da hast du ja gerade eben die Sachen genannt, die womöglich gerade hemmen und wenn die geregelt sind, dann wieder eine Skalierung leichter machen. Was sind ansonsten die größten Bremsklötze, wenn du praktisch die Unternehmen anschaust, mit denen du regelmäßig in Kontakt bist? Sind es tatsächlich politische Rahmenbedingungen? Sind das eher, keine Ahnung, Akzeptanzthemen? Sind das vielleicht, ich glaube nicht, ich vermute mal, dass es keine technischen und wirtschaftlichen Fragestellungen sind, sondern sie irgendwo anders liegen. Erzähl mal, was kommt dir in den Sinn da an der Stelle?
Also wir haben es ja sehr häufig mit Geschäftsmodellen und Technologien zu tun, die jetzt nicht komplett neu auf den Markt kommen, wie ein iPhone, ein Computerchip oder so etwas. Und die hätten sich jetzt gegen etwas dramatisch anderem, ja, irgendwie sich hätten durchsetzen müssen. Das waren ja alles neue Technologien. Bei den Energiewende-Themen oder auch sauberer Mobilität und all diesen Themen haben wir es ja eigentlich mit einem Bestandssystem zu tun, mit dem wir uns erstmal auseinandersetzen müssen. Das heißt, es gibt Rahmenbedingungen, die für dieses Bestandssystem, Beispiel Energiewende oder Energie, Entschuldigung, Energie, war das Bestandssystem ja sehr stark darauf ausgerichtet, dass wir zentrale Energieerzeuger haben, große Kohlekraftwerke, große Atomkraftwerke. Dementsprechend war das Netz ausgebaut, dementsprechend waren die Tarife für die Stromkunden auch austariert. Und dieses Bestandssystem war da. Und auf einmal kommen dann ganz andere Technologien, die dezentral sind, die über Skalierung auch günstiger werden, wo gar nicht jetzt die Treibstoffkosten eine Rolle spielen, sondern eher die Technikkosten eine Rolle spielen, die dann, das hatten wir gerade ja schon gehabt, über Skalierung ja auch über die Zeit hinweg auch absinken. Und es das heißt, wir haben da ganz andere Marktmechanismen, die durch die neuen Technologien mitreinkommen. Das ist die größte Herausforderung eigentlich, das Bestandssystem schnell genug zu adaptieren oder zu transformieren, damit diese neuen Technologien tatsächlich auch eine Rolle spielen. Ja, Mobilität ist ja genau das Gleiche. Jeder hat sein Individual-Pkw gehabt und teilweise immer noch. Und auf einmal kommen diese ganzen Shared-Modelle. Ja, ich habe eine App, ich halte ein Auto an, ich steige hinzu, ich kann mit anderen beispielsweise eine Fahrt teilen. Das sind alles ja neue Dinge. So, und das ist natürlich erstmal eine riesengroße Gefahr für die Bestandsakteure. Jetzt kann man komplett ideologiefrei auch sagen, jetzt, ja, Karbonisierung hin oder her. Aber das war natürlich immer ein Angriff auf das Geschäftsmodell der Akteure, die schon da waren. So, und die haben natürlich viel größere, ja, Budgets gehabt, die haben große Mitnahmeeffekte bereits schon gehabt, die haben die Kassen gefüllt gehabt, die konnten sich natürlich Lobbyisten, PR-Kampagnen und Strategien und sonst etwas erlauben. Und haben sich natürlich entsprechend auch gewehrt. Und das haben sie natürlich so gemacht, wie man das immer so tut, dann aus einer solchen Position heraus. Man hat die anderen klein gemacht, man hat sie nicht ernst genommen, man hat versucht, sich selber als systemrelevant auch darzustellen. Und das wirkt natürlich in Politik und Gesellschaft. Und deswegen war es systematisch schwer. Und das ist letztendlich auch so ein bisschen auch so die Motivation gewesen, auch DWR-ECO zu gründen, weil wir gesagt haben, wir schlagen uns genau auf die andere Seite der Akteure, die nämlich sagen, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Wir brauchen eine Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen auf Augenhöhe dort hier hineinkommen. Es gab ja die Erneuerbare Energienverbände, gab es ja vor vielen, vielen Jahren ja gar nicht in dieser Form, wie sie es heute gibt. Das heißt, das ganze Ökosystem war ja noch gar nicht entwickelt. Und das aufzubrechen, das ist so die größte Herausforderung eigentlich dieser Technologien. Und daran arbeiten wir letztendlich ja auch immer noch. Und man sieht das ein paar Abwehrgefechte ja auch noch, jetzt wird hier so ein bisschen über Gas auch gesprochen, und ja, Atomenergie ist immer wieder ein Thema in Diskussion. Und naja, also insofern, das ist, glaube ich, schon die größte Herausforderung, sich gegen das Bestandssystem, welches so dominiert ist, über Jahrzehnte gewachsen ist, dort einen Fuß reinzubekommen und dann auch entsprechend wachsen zu können.
Ja, ich fand den Vergleich zum iPhone ebenso schön, weil die haben ja im Grunde auch den bestehenden Telefonanbietern was weggenommen, muss man ja ehrlich zugeben. Die haben im Grunde da Minuten, die wir früher, also ich habe zumindest früher häufiger mal mit dem Festnetz mal telefoniert, die haben nicht mehr stattgefunden. Und ich frage mich gerade, ob es da nicht irgendwie was zu lernen gibt, irgendwas abzugucken gibt, was die cleverer gemacht haben, dass die im Grunde es. Also zumindest in meiner Wahrnehmung nicht so schwer hatten. Und da hat ja nicht die Telekom, also zumindest habe ich es nicht erinnert, die Telekom gesagt, nee, hört auf, das ist, hätten sie ja sagen können, ist alles total schwierig mit der Strahlung, macht euer Gehirn kaputt, sonst was. Da gab es ja Stimmen, die auch sowas gesagt haben, dass man das lieber nicht machen sollte und dass das Ohr warm wird und hast du nicht gesehen oder sowas. Habe ich aber tatsächlich damals nicht wahrgenommen. War denen schon sicher, dass sie mit dem Neuen auch Geld verdienen? Oder warum haben die nicht so reflexartig reagiert, wie jetzt die, ich sag mal, Energiedinosaurier das vielleicht manchmal getan haben?
Ja, ich glaube, die Reflexe gab es ja auch, gibt es ja immer noch, ne? Also eben die Strahlungsdiskussion, ich glaube, die ist ja schon irgendwie präsent, und dann auch dann die Funksendemasten, die auch hier und dort mal die Landschaft verschandeln und so. Aber die Vorteile natürlich des iPhones waren natürlich direkt für den Konsumenten unglaublich höher. Und dann natürlich Steve Jobs damals dort auch eine hohe Messlatte gelegt, indem er es nicht nur das Produkt einfacher gemacht, sondern es auch sehr also ansprechend gemacht hat über das Design. Und natürlich, was da eine Rolle gespielt hat, sind nicht so unglaublich viele Services mit hineingegangen. Es blieb ja nicht nur ein Telefon, es wurde ja ein Smartphone, und inzwischen wird wahrscheinlich am wenigsten noch telefoniert mit diesem Endgerät, sondern es wird getippt und reingesprochen und recherchiert und kalkuliert und fotografiert und so weiter. Und das ist natürlich ein richtig tolles ja, Endprodukt dann geworden, mit einer großen, großen Bindung. Da haben sich ja viele Psychologen auch dran gesetzt, über die sozialen Plattformen uns ständig auch an dieses Gerät zu binden und Dopamin entsprechend auszuschütten. Also da ist ja sehr viel passiert, um diesen Markt aufzuknacken, im Vergleich zu eben so einem stationären Telefon, was dann zu Hause dann war, und man war stundenlang nicht da, und es war alles leitungsgebunden und so. Das natürlich bei den erneuerbaren Energien haben wir, glaube ich, so teilweise auch diese Effekte, diese Positiveffekte, die man, glaube ich, inzwischen auch feststellt. Die waren natürlich nicht ganz so knallig und so schnell auch ersichtlich. Aber inzwischen glaube ich auch, dass das hier und dort auch so ein bisschen auch um sich greift. Dieser Vorteil zum Beispiel, eine eigene Energieversorgung auch zu haben.
Ja.
Berlin, wir haben es in den Medien gehört im letzten Jahr, wer weiß, wie der nächste Winter sein wird. Auf einmal war ein großer Nachfragebedarf da, die Energieversorgung doch selber in die Hand zu nehmen, statt jetzt irgendwie Opfer eines größeren Stromausfalls zu werden, wie das ja in Berlin der Fall war. Also diese Vorteile kommen da sicherlich auch stückweise jetzt zum Vorschein, vor allem, weil die Kosten ja auch sinken. Aber natürlich ist der Bau dieser Produkte auch noch ein bisschen komplexer. Also ich kann ja nicht einfach in den iPhone-Shop gehen und natürlich kann ich auch in den Baumarkt inzwischen gehen, eine Solaranlage bauen. Und auch dort wird einiges auch einfacher gemacht. Inzwischen gibt es auch Plattformen, wo ich dann, ja, wenn man jetzt an Enpal 1,5 Grad und noch ein paar andere denkt, wo man quasi ja per Knopfdruck jetzt inzwischen Investitionsgüter von, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Euro ja einfach bestellen kann. Das war ja auch undenkbar, dass in dieser Größenordnung früher einfach irgendwas im Internet bestellt worden ist. Also da hat sich auch einiges verändert, hat sicherlich auch zur Beschleunigung beigetragen, aber klar, leider nicht ganz so schnell, wie das beim iPhone der Fall war.
Ja, das stimmt. Du hast vorhin noch erwähnt, David, das Stichwort, dass du ja außer DW Eco auch noch andere Sachen machst. Was treibt dich da um? Was sind das noch für Themen, die dich da, weil ich hätte es gedacht, DW Eco als Gründer und immer noch voll da drin, könnte man den Tag mit verbringen, aber bei dir ist es nicht so. Du brauchst noch ein bisschen Abwechslung.
Ja, also nicht, dass ich das jetzt bräuchte, weil ich jetzt unterausgelastet bin. Ich bin ja auch Vater noch von drei Kindern, mit denen ich sehr viel und sehr gerne auch Zeit verbringe. Natürlich bedingt sich dann auch dann die Themen dann auch. Über die Zeit ist natürlich auch ein riesengroßes Netzwerk auch entstanden und ein Podcast, ne? Also so viel Werbung darf halt hier auch noch mal ganz kurz sein.
Gerne.
Den habe ich auch noch mit aufgelegt, also Deep Dive Clean Tech, eine Zeit lang auch dieses Format Let's Talk Change gemacht und haben immer wieder auch andere Podcast-Formate ausprobiert, auch bei anderen Labeln und so. Also das ist sicherlich etwas auch, was ich mit viel Freude eigentlich mache, um einfach auch das Thema weiter voranzubringen. Als Business Angel bin ich da durchaus aktiv hier und dort. Und habe einige Beiratsfunktionen in Startups, bin relativ stark engagiert in drei VC-Fonds, PT1, die sich sehr stark auf die gebaute Welt, auf Infrastruktur konzentrieren, bei Vireo, die sich sehr stark mit Stromthemen beschäftigen, aber auch Planet A, die so ein bisschen breiter in Deep Tech, Clean Tech-Themen hineingehen. Bin auch mit vielen anderen VCs gut befreundet, und wir versuchen dort dieses Thema auch weiter voranzubringen, weil das wahrscheinlich auch einer der größten Faktoren, größten Hebel gerade ist, auch Geld in diesen Sektor hineinzuholen. Genau, mit einigen Digitalunternehmern, die das for Climate Action gegründet haben, eine Community von über 3000 Unternehmen und Unternehmern europaweit aufgebaut, aus der Digitalwirtschaft, die sich mit dem Cleantech-Thema beschäftigen. Aber zuletzt nochmal sehr aktiv eigentlich als Mitgründer eine Unternehmung mitbegründet. Goal 100 heißt sie dort. Haben wir ein sehr interessantes Tool geschaffen, so ein GIS-Tool letztendlich, um Flächen sehr schnell identifizieren zu können, um dort erneuerbare Energien schnell projektieren, aufzubauen, genehmigt zu bekommen, aber auch das ganze Vertrags- und Flächenmanagement darüber abwickeln zu können. Also das sind immer wieder so Sachen, die ich da mit reinnehme, aber auch so gewisse Sachen, die ich dann auch mit abschließe. Ich habe jetzt eine Zeit lang gemeinsam mit Maya Göpel die Mission wertvoll aufgebaut. Das wird sie jetzt in Zukunft alleine weitermachen. Da gehe ich auch gerne aus Dingen immer mal wieder raus, wenn sie gut, auch gut laufen. Also ja, also insgesamt sehe ich das sozusagen als ein Gemeinschaftstätigkeitsfeld, vor allen Dingen auch mit dem Fokus Technologie und ja, wirtschaftlicher und Investoren, ja, die Investorenbrille auch aufzusetzen, um das als Hebel zu nutzen, um die erneuerbaren Energien, ja, Cleantech, Mobilität, Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Denn die Politik, kann da manchmal auch ein Hindernis sein und das müssen wir so ein bisschen auskompensieren durch gute Innovation.
Ja, finde ich cool. Aber glaubst du auch, und ich nehme es wahr, dass Europa da tatsächlich im Augenblick auch im Verhältnis zu anderen Weltregionen wieder einen Schritt nach vorne geht? Weil ich habe das Gefühl, dass wir lange ja gefühlt immer die Ideen hatten, zum Beispiel MP3 haben wir auch in Europa oder in Deutschland sogar erfunden, aber die Amis haben es umgesetzt. Jetzt geht der Laptop schon nach oben da. Oder
Ja.
glaubst du, nee, also wir sind immer einen Schritt hinterher hier in Deutschland oder in Europa? Jetzt ist er leider rausgeflogen. Wahrscheinlich ist es der Zeit geschuldet, dass wir jetzt hier schon kurz vor 11 sind und er einen Anschlusstermin hat. Insofern war das jetzt ein abruptes Ende. Die Abmoderation holen wir wann anders nach oder ich bringe es kurz zu Ende, falls er jetzt nicht in den nächsten Sekunden wieder in den Call zurückkommt. Aber ich gehe davon aus, dass bei David das Internet oder der Rechner ausgegangen ist. Insofern, ja. Bleibe ich dabei, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.